Herzlich willkommen zu unserer Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und herzlich willkommen auch allen Zuhörern, die uns von Radio Maria und zugeschaltet sind und natürlich allen, die uns jetzt im Großraum München auf der 92,4 MHz hören können. Am Mikrofon ist Marion Kuhl, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Diese Frage stellt Paulus an die Korinther. Wenn man heute eine Umfrage machen würde, wüssten das wahrscheinlich auch die wenigsten. Die Liturgie der Kirche feiert heute den Weihetag der Lateranbasilika, die den Titel trägt Mutter und Haupt aller Kirchen des Erdkreises. In einer der Lesungen im Gottesdienst kommt die Paulusstelle vor, die ich eben zitiert habe. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid? Die Selige, die das besonders erfahren hat, was es bedeutet, wahrhaft Tempel Gottes zu sein, steht heute bei uns im Blickpunkt, und zwar die selige Karmelitin Elisabeth von der Dreifaltigkeit. Und ich freue mich, dass wir heute jemanden haben, der sich ganz besonders mit Elisabeth von der Dreifaltigkeit auch beschäftigt hat und die auch über die Selige etwas veröffentlicht hat. Aus Trier ist er jetzt mit uns verbunden. Guten Tag, Herr Pfarrer Mohr.
Guten Tag.
Schön, dass Sie heute dabei sind. Ich stelle Sie kurz allen Hörern vor.
Ja.
Pfarrer Mohr ist 1932 in Trier geboren, er ist seit 1957 Priester des Bistums Trier. Nach der Pfarrseelsorge war er 27 Jahre Lehrer für katholische Religion und Geschichte an Realschulen. Er ist in der charismatischen Erneuerung seit 1975 engagiert und seit 1980 der verantwortliche Priester für die charismatische Erneuerung im Bistum Trier. Er hält zahlreiche Kurse und hat auch viele Artikel über das geistliche Leben veröffentlicht. Pfarrer Mohr, heute geht es um die Tagesselige, sage ich einmal, Elisabeth von der Dreifaltigkeit. Manche kennen sie auch als Elisabeth von Dijon. Wie sind Sie denn auf diese Selige gestoßen zum ersten Mal?
Ja, ich bin auf sie gestoßen bei meinen Exerzitien in Frankreich. Schon seit fast 20 Jahren mache ich meine eigenen Exerzitien in Frankreich bei einem ausgezeichneten geistlichen Lehrer, dem hochbetagten Jesuitenpater Jean Fournier. Und in seinen Gebetsschulen hat er von Elisabeth von der Dreifaltigkeit gesprochen und hat gesagt, sie ist eine Führerin zum inneren Leben. Und das hat mich neugierig gemacht.
Was fasziniert Sie denn besonders an dieser Seligen?
Mich fasziniert besonders, dass sie so nah ist. Diese Heiligen, vor allem diese Französin, angefangen bei Bernadette, Thérèse von Lisieux oder schon Jeanne d'Arc, sind wenigstens meinem Herzen innerlich irgendwie nahe und gegenwärtig, weil sie so erfüllt sind von der Liebe Gottes und auch die Fähigkeit haben, diese Liebe weiterzugeben. Manchmal mit einer sehr plastischen, bildreichen und fantasievollen Sprache. Und doch in aller Kürze und Klarheit und Knappheit, so können sie uns das Evangelium in die heutige Zeit übersetzen. Durch ihr Wort und ihr Beispiel.
Und ich glaube, das ist auch immer das, was die Heiligen ja für uns auch so als Beispiel besonders herausragen lässt, dass sie einfach eine Wahrheit des Evangeliums besonders vielleicht gelebt haben, wie jetzt Elisabeth von der Dreifaltigkeit diesen Aspekt. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und dass sie das eben so erfahren haben und dann auch ganz anders weitergeben können, vielleicht als eine dogmatische Definition oder die natürlich auch davon lebt und das Fundament ist, aber dies ganz lebendig können diese Heiligen das vielleicht rüberbringen durch ihre Erfahrungen. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Zunächst jetzt der Vortrag und dazu darf ich Ihnen das Mikrofon übergeben.
Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich möchte noch eine kurze Vorbemerkung machen, die an das anschließt, was wir eben im Gespräch erörtert haben. Wir haben eine wunderbare Sozialaktion, 72 Stunden im Einsatz der deutschen katholischen Jugend, erlebt. Wirklich eine bewundernswerte Aktion. Aber es ist so, dass man, wenn man in einem Boot sitzt, zum Beispiel einem Paddelboot, nach beiden Seiten rudern muss, sonst dreht man sich im Kreis. Auf der einen Seite die Sozialaktion und auf der anderen Seite müsste eigentlich jetzt eine Aktion der Innerlichkeit folgen, der Vertiefung im geistlichen Leben, speziell im Beten. Und dabei könnte die selige Elisabeth von Dijon eine Führerin sein. Sie steht im Dienst einer Sendung. Ich möchte das veranschaulichen an einem Text, entnommen einem Brief vom 28. Oktober 1906, wenige Tage vor ihrem Tod. Da schreibt sie an eine Ordensschwester, Marie Odile: Bevor ich zum Himmel fliege, liebe kleine Schwester Marie Odile, will ich Ihnen ein kleines Wort aus meiner Seele schicken. Denn ich stehe zu dem, was Sie schon wissen. Im Haus des Vaters werde ich sehr für Sie beten. Ich gebe Ihnen ein Rendezvous im Feuerofen der Liebe. Dort wird sich meine Ewigkeit vollziehen. Und Sie können schon hier unten damit beginnen. Liebe Schwester, ich werde auf die Schönheit Ihrer Seele eifersüchtig sein. Denn Sie wissen es. Mein kleines Herz liebt Sie sehr. Und wenn man liebt, wünscht man dem geliebten Wesen viel Gutes. Es scheint mir, dass im Himmel meine Sendung darin bestehen wird, die Seelen anzuziehen, indem ich ihnen helfe, aus sich selbst herauszugehen, um in einer ganz einfachen und liebenden Bewegung Gott anzuhangen. Und ich möchte sie in diesem großen inneren Schweigen erhalten, dass es Gott erlaubt, sich ihnen einzuprägen und sie in sich zu verwandeln. So schreibt Elisabeth in ihrem Brief Nummer 335. Mit diesen klaren und eindringlichen Worten hat Elisabeth versprochen, nach ihrem Tod vom Himmel her den Menschen beizustehen und sie auf den Weg des inneren Betens zu führen. Darin hat sie ihre Mission gesehen. Und diese Sendung hat fast 100 Jahre nach ihrem Tod gerade erst begonnen. 9 Jahre vor ihr, 1897, ist Therese von Lisieux gestorben. Beide junge Französinnen, die Hans Urs von Balthasar Schwestern im Geist genannt hat, halten für die Spiritualität des 21. Jahrhunderts unersetzliche Impulse bereit. Ich möchte Ihnen zunächst jetzt einen kurzen Abriss über das Leben dieser jungen Karmelitin geben und dabei auch schon einige wichtige Aspekte ihrer Botschaft mit einfließen lassen. Wer war Elisabeth Cattes? Sie erblickte das Licht der Welt am 18. Juli 1880 in Avoir. Dort war ein großes Militärlager am Rande eines großen Truppenübungsplatzes südöstlich von Bourges, in der Nähe von Tours. Dort war damals der Vater, Hauptmann Joseph Cattes, stationiert. Die Familie lebt in einer sehr einfachen Militärwohnung. Der Vater stammte aus einer armen Bauernfamilie in Nordfrankreich. Bei der Geburt seines ersten Kindes war er schon 48 Jahre alt. Seine Frau Marie Rolland, die aus einer Militärfamilie in Südfrankreich abstammte, war 33 Jahre alt. Beide Eltern waren gläubige Katholiken. Auf einem zeitgenössischen Foto kann man erkennen, dass die kleinen Häuser der Offiziere sich um eine Allee gruppierten, die zur Garnisonkirche führte. Diese Kirche war gleichsam der unausgesprochene Mittelpunkt auch dieses Militärlagers. Und dort wurde Elisabeth am 22. Juli 1880, dem Fest der heiligen Maria Magdalena, getauft. Frühe Fotos der kleinen Sabet, wie sie genannt wurde, lassen eine eigenwillige und willensstarke Natur erkennen. Die Mutter erzählt eine Begebenheit aus der frühen Kindheit. Ihre feurige und aufbrausende Natur zeigte sich schon, als sie ein Jahr alt war. Sie sprach sehr früh und war erst 19 Monate alt, als mich eine schwere Erkrankung meiner Mutter ganz schnell nach Südfrankreich rief. Dort wurde während unseres Aufenthalts eine Volksmission gepredigt. Sie sollte mit einer Segnung der Kinder abgeschlossen werden. Eine Ordensschwester fragte mich, ob die Kleine nicht eine Babypuppe hätte, um das Jesuskind in der Krippe darzustellen. Es sollte ein mit Goldsternen übersätes Kleid anhaben und so für die Augen der Kinder nicht erkennbar sein. Ich nahm die Kleine mit in die Feier. Zunächst war das Kind zerstreut durch die Personen, die hereinkamen. Als der Pfarrer von der Kanzel herunter die Segnung ankündigte, warf Elisabeth einen Blick auf die Krippe, erkannte ihre Puppe und schrie in einem Zornesausbruch mit wütenden Augen: »Jeanette, gib mir meine Jeanette wieder!« Ihr Kindermädchen musste sie inmitten der allgemeinen Heiterkeit hinaustragen. Diese feurige und aufbrausende Natur trat dann immer noch stärker hervor. Soweit der Bericht der Mutter. Die Familie Kates teilte das Schicksal vieler Soldatenfamilien. Sie musste häufig umziehen. Seit November 1882 lebte die Familie in Dijon. Dort wurde am 20. Februar 1883 eine zweite Tochter geboren, Marguerite. Sie wurde meist Gitt genannt. Der Vater, Hauptmann, litt schon länger an Herzbeschwerden und ließ sich darum im Juni 1885 pensionieren. Am 2. Oktober 1887 erlitt er unerwartet einen erneuten Herzanfall und starb dabei. Elisabeth war damals 7 Jahre und 2 Monate alt. Im Januar des gleichen Jahres war die Mutter von Frau Kates gestorben, sodass dieses Jahr von Trauer erfüllt war. Elisabeth schrieb später an ihre Mutter: »Liebe Mama, ich habe dich oft weinen gesehen. Dein Lebensweg war mit Leid und Opfern bestückt. Aber du weißt ja, je mehr der liebe Gott verlangt, desto mehr schenkt er uns auch.« So schrieb Elisabeth an ihre Mutter am 1. November 1902. Elisabeth hatte mit großer Liebe an ihrem Vater gehangen. Der frühe Verlust beraubte sie wohl auch der festen Hand, sodass die Zornesausbrüche der kleinen Sabeth sich noch verstärkten. Sie waren bisweilen so heftig, dass man ihr drohte, sie in das nahegelegene Erziehungsheim der Schwestern vom guten Hirten zu schicken. An gutem Willen fehlte es Elisabeth nicht, aber es wurde deutlich, dass der Geist Gottes an ihr noch vieles zu arbeiten hatte. Die Jugendzeit. Die Jugendzeit der Elisabeth Kates war geprägt durch ihre Liebe zur Natur und die Begeisterung für die Musik. Mit der Mutter und ihrer Schwester Marguerite reiste sie zu den vielen Verwandten und Freunden in ganz Frankreich. Unbeschwert und unbefangen hat sie die harmlosen Freuden des Lebens genossen. Am 20. September 1893 schreibt sie an ihre Freundin Alice Chervaux: »Auch ich bin von meinen Ferien ganz hingerissen. Wir blieben 2 Wochen in Gaimaux bei Madame de Sourdon, die uns gar nicht mehr wegfahren lassen wollte. Und wir haben uns dort gut unterhalten. Wir spielten endlos viele Croquet-Partien. Das ist ein Rasenspiel mit Holzhämmern und Holzkugeln. Wir unternahmen schöne Spaziergänge. Und ich machte auch oft Musik. Monsieur de Guémot liebt die Musik sehr. Wir sind oft ins Schloss gegangen. Nach unserer Abreise von Guémot fuhren wir nach Millecourt. Dort gab es unseretwegen Abendessen und reichliche Jausen. Und so ist unser zweiwöchiger Aufenthalt schnell vergangen. Nun befinden wir uns seit dem 2. September im Jura, wo wir lange Ausflüge unternehmen. Ich liebe diese schönen Tannenwälder sehr. Wir sind zur Quelle des Rhin gegangen, zum Wasserfall von Mailly, nach Nozeroy, pflücken Himbeeren im Wald. Wir verbringen unsere Tage damit, in der Gegend herumzustreifen, und die gute Landluft tut uns sehr gut. Soweit der Bericht in Ihrem Brief Nummer 6. Seit ihrem 8. Lebensjahr hat Elisabeth am Konservatorium in Dijon und zu Hause das Klavierspiel erlernt. Mit 13 Jahren erhielt sie den ersten Preis für Klavierspiel am Konservatorium in Dijon. 1894 wurde ihr der Preis mit Auszeichnung für Klavierspiel zuerkannt. Allerdings musste sie bei dieser Gelegenheit auch die Bekanntschaft mit Neid, Eifersucht und Intrigen machen. Ein anderer Klavierlehrer, dessen Schüler auch einen Preis erhalten hatte, meinte, der Preis für Elisabeth würde den Ruhm seines Schülers mindern. Und er erreichte durch Intrigen, dass Elisabeth der Preis aberkannt wurde. Elisabeth hat dieses Vorkommnis klar gesehen, auch das Unrecht erkannt und benannt. Aber sie ließ sich nicht entmutigen. Sie komponierte sogar selbst einige Melodien zu Texten, die ihr Pfarrer geschrieben hatte. Und diese Stücke wurden dann bei Gottesdiensten aufgeführt. Aber da kommt etwas in den Blick, das man als die Faszination Gottes bezeichnen könnte. Die Reiseberichte Elisabeths lassen erahnen, dass sie in der geschöpflichen Schönheit die Größe und Herrlichkeit des Schöpfers durchschimmern sah. Ihm wendet sie immer mehr ihr Herz zu. Am Tag ihrer ersten heiligen Kommunion, dem 19. April 1891, wurde ihr eine tiefe Begegnung mit Jesus geschenkt. Ihrer Freundin Marie-Louise Allot sagte sie beim Verlassen der Kirche Saint-Michel in Dijon: Ich habe keinen Hunger mehr. Jesus hat mir zu essen gegeben. Am 7. Jahrestag ihrer Erstkommunion, am 19. April 1898, schreibt Elisabeth ein Gedicht unter dem Titel Am Jahrgedächtnis. Am Jahrgedächtnis dieses Tages, an dem Jesus in mir Wohnung nahm, an dem Gott von meinem Herzen Besitz ergriff, so sehr und so gut, dass von dieser Stunde an, seit diesem geheimnisvollen Zwiegespräch, seit dieser göttlich kostbaren Unterhaltung, ich nur noch geatmet habe, um mein Leben hinzugeben dem Vielgeliebten in der Eucharistie, der in meinem schwachen Herzen ruhte, indem er es mit all seinen Gnaden überströmte. Diese tiefe Erfahrung hat Elisabeth begleitet. Im Alter von 13 Jahren durchlitt sie eine schmerzliche Phase der Skrupulosität, bei deren Bewältigung ihr der Beichtvater zur Seite stand. Mit 14 Jahren fühlte sie sich nach einem Kommunionempfang dazu eingeladen, Jesus ihr ganzes Leben zu weihen und ewige Jungfräulichkeit zu geloben. Die Liebe zu Jesus beherrschte immer mehr ihr Denken und Handeln. In längeren Zeiten der Anbetung spricht Gott zu ihrer Seele. Und er lädt sie ein, ihn durch Leiden zu trösten. Die Mutter versucht, ihre Tochter Elisabeth zu einem normalen Leben zu bewegen, was man in der Welt normal nennt. Am Karfreitag 1899 macht jemand die Mutter auf einen möglichen Ehepartner aufmerksam. Eine ausgezeichnete Partie, die ich niemals wieder finden würde, berichtet Elisabeth. Die Mutter konsultiert den Pfarrer, mit dem sie schon öfter gesprochen hat, auch über ihre Tochter und deren Verhalten. Er gibt ihr den klugen Rat, sie solle ihrer Tochter von dieser Heirat, dieser möglichen Heirat berichten, weil dies eine erneute Prüfung sei. Aber sie dürfe kein Treffen organisieren, ohne Elisabeth vorher zu informieren. Elisabeth zögert keinen Augenblick. Sie notiert in ihrem Tagebuch: Mein Herz ist nicht mehr frei. Ich habe es dem König der Könige geschenkt. Ich kann nicht mehr darüber verfügen. Für die Mutter wäre diese Heirat eine Beruhigung gewesen. Aber sie nimmt die Entscheidung ihrer Tochter an. In Elisabeth wächst inzwischen eine immer tiefere Liebe zu Jesus, die sie in ihrem Tagebuch einmal so ausdrückt: O Jesus, mein Vielgeliebter, wie wohltuend ist es, dich zu lieben, dir zu gehören und dich als das Einzige alles zu haben. Ich wünsche so sehr, mein Meister, mit dir in der Stille zu leben. Aber über alles liebe ich es, deinen Willen zu tun. Und da du mich noch in der Welt haben willst, unterwerfe ich mich von ganzem Herzen aus Liebe zu dir. Ich biete dir die Zelle meines Herzens an, damit sie dein kleines Bethanien sei. Komm und ruhe dich darin aus. Ich liebe dich so sehr. So in ihren persönlichen Tagebuchaufzeichnungen Nummer 5. Es folgt nun ein äußerst schmerzlicher Abschnitt im Leben der Elisabeth, nämlich der Abschied von Mutter und Schwester. In ihrem weißen Kommunionkleid hatte sich Elisabeth der Mutter Priorin im nahegelegenen Karmel von Dijon vorgestellt. Als aber die Mutter merkte, dass ihre Tochter dort eintreten wollte, verbot sie ihr alle Besuche dort. Während einer großen Volksmission im März 1899 in Dijon stimmte die Mutter schließlich dem Klostereintritt zu, aber unter der Bedingung, dass Elisabeth bis zu ihrem 21. Lebensjahr warten müsse. Elisabeth ist zum Warten bereit und sogar zum Verzicht auf den Klostereintritt, wenn die schwache Gesundheit der Mutter ihre Anwesenheit zu Hause erforderlich machen würde. Es beginnt ein schwerer Kampf, der sich in den Briefen widerspiegelt. Die Mutter schwankt zwischen Zustimmung und Verzweiflung. Elisabeth sucht Trost und Fürbitte bei ihren Freundinnen und beim priesterlichen Freund der Familie Cates, nämlich Kanonikus Angles. Ihm schreibt sie am 14. Juni 1901: Einen guten Monat noch, lieber Monsieur. Diese letzten Momente sind eine Agonie. Arme Mama, beten Sie für sie. Ich überlasse alles dem lieben Gott. Der Abschied von Mutter, Schwester Gitt, ihren Freundinnen und Freunden fällt Elisabeth schwer. Sie schreibt an eine Freundin: Für die Herzen gibt es keine Entfernung, keine Trennung. Niemals werden wir voneinander getrennt sein. Am 2. August 1901 schließt sich die Tür zur Welt hinter Elisabeth. Sie tritt in den Karmel ein. Aber damit sind die Brücken keineswegs abgebrochen. In liebevollen Briefen tröstet sie die Mutter und berichtet mit einem erfrischenden Humor von ihren ersten Erfahrungen im Karmel. Sie erzählt von ihrem guten Appetit und von unserem Strohsack, weil es im Karmel kein Mein, sondern nur ein Unser gibt. Ihrer Freundin Françoise de Sourdon, die sie als gereizt und manchmal überempfindlich kennt, vertraut sie ihr Geheimnis an. Ich bin niemals allein. Mein Christus ist immer betend in mir und ich bete mit ihm. Du musst dir, wie ich, eine kleine Zelle in deiner Seele bauen. Du denkst daran, dass der gute Gott da ist und von Zeit zu Zeit trittst du dort ein. Wenn du deine Nerven spürst, wenn du unglücklich bist, rette dich schnell dorthin und vertrau all das dem Meister an. Ach, wenn du ein wenig darum wüsstest, würde das Gebet dich nicht mehr langweilen. Mir erscheint das wie ein Ausruhen, eine Erholung. Man kommt ganz einfach zu dem, den man liebt. Und man bleibt ganz nahe bei ihm, wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter. Man lässt sein Herz los. Soweit im Brief Nummer 123. Dabei ist das Leben im Karmel keineswegs ein Spaziergang. Vor der ewigen Profess am 11. Januar 1903 musste sie eine schreckliche Dunkelheit durchstehen. Wir können diese Not nur aus sparsamen Andeutungen erahnen. Beim Eintritt in den Karmel hat Elisabeth den Klosternamen Elisabeth von der Heiligen Dreifaltigkeit erhalten. Immer mehr wächst sie in das Geheimnis des Einwohnens der Heiligen Dreifaltigkeit im Getauften hinein. Beim Tod einer Verwandten schreibt sie an Germain de Gémeaux: Das wird das Rendezvous unserer Seelen sein. Wir treten ein in die innerste Mitte unserer Selbst, wo der Vater, der Sohn und der Heilige Geist wohnen. Und in ihnen werden wir eins sein. In der Fastenzeit 1905 zeigten sich bei Elisabeth die ersten Symptome der Addison-Krankheit, die damals unheilbar war. Diese Krankheit, die zuerst von dem englischen Arzt Thomas Addison, der 1793 bis 1860 lebte, beschrieben wurde, entsteht durch den Ausfall der Nebennieren, die lebenswichtige Hormone produzieren. Heute kann diese Krankheit durch spezielle Cortisonpräparate behandelt werden. Sie tritt sehr selten auf. Ich kenne eine Patientin, weiß von ihr, dass sie vielen Ärzten sogar unbekannt ist und sie nicht damit umgehen können. Damals gab es noch kein Mittel gegen diese Krankheit. Der Verfall der Kräfte schreitet bei Elisabeth rasch voran. Sie kann kaum mehr etwas essen und magert ab. Am 31. Oktober 1906 empfängt sie noch einmal die Krankensalbung. Am 1. November kommuniziert sie zum letzten Mal. Und am 9. November 1906 stirbt sie. Wenige Tage vor ihrem Tod sagte Elisabeth zu ihren Mitschwestern: Alles geht vorüber. Am Abend des Lebens bleibt nur die Liebe. Ihre letzten Worte waren: Ich gehe zum Licht, zur Liebe, zum Leben. Wir haben das Glück, dass Elisabeth in den allerletzten Jahren ihres Lebens ihre inneren Erfahrungen und damit auch ihre Botschaft niedergeschrieben hat, vor allem in 4 Schriften. Der erste Text ist überschrieben: Der Himmel aus dem Glauben. Ist 1906 verfasst im August, also wenige Monate vor ihrem Tod, und sollte eine Überraschung sein für ihre Schwester Marguerite. Dieser Text ist aufgeteilt in der Form von Exerzitienvorträgen für 10 Tage. Der Himmel aus dem Glauben. Der zweite Text ist eigentlich ein Brief, die Größe unserer Berufung überschrieben, und richtet sich an ihre Freundin Françoise de Sourdon. Ich habe eben schon diese Freundin erwähnt. Sie war mit charakterlichen Mängeln behaftet und hat tapfer dagegen angekämpft. Elisabeth hat ihr 26 Briefe geschrieben, humorvoll und eindringlich zugleich. Verändert sie in einem Wortspiel den Namen der Freundin Françoise in Framboise, zu Deutsch Himbeere. Dann der dritte Text besteht aus von ihr verfassten Exerzitienvorträgen. Die Oberin hatte sie gebeten, alles Gute, das ihr widerfahren würde in diesen 16-tägigen Exerzitien, die sie ausnahmsweise machen durften, niederzuschreiben. Und der letzte Text ist ein Brief an ihre Mutter Priorin, die zugleich ihre Novizenmeisterin war. Überschrieben: Lass dich lieben. Sie gibt darin ihrer geistlichen Mutter, die ihr den Stempel aufgedrückt hatte, den Rat: Lass dich von Gott lieben. Diese 4 wichtigen Texte sind zum Glück herausgegeben im ersten Band der gesammelten Schriften in deutscher Übersetzung. Neben diesen 4 Texten sind dann 342 Briefe erhalten geblieben, die zum großen Teil im Band 1 und 2 der gesammelten Werke erschienen sind, und darin sind dann auch diese persönlichen Aufzeichnungen aus ihrem Tagebuch enthalten. Diese Schätze, diese kostbaren Schätze in den 4 genannten Texten und den zahlreichen Briefen würden eine eigene Darstellung erforderlich machen. Ich möchte zum Abschluss nur 2 Themen herausgreifen, weil sie vielleicht auch für uns heute konkrete Anregungen sein können. Zunächst in der Anbetung leben. Sie schreibt in ihrem Text Der Himmel aus dem Glauben: Christus sagte einmal zu der Samariterin, dass der Vater wahre Anbeter im Geist und in der Wahrheit suche. Seien wir solch große Anbetende, um seinem Herzen Freude zu bereiten. Beten wir ihn im Geist an, das heißt, halten wir das Herz und die Gedanken fest auf ihn gerichtet, den Geist im Licht des Glaubens voll von seiner Erkenntnis. Beten wir ihn in der Wahrheit an, das heißt, durch unsere Werke. Denn gerade durch unsere Taten sind wir wahr. Das bedeutet, immer das zu tun, was dem Vater gefällt, dessen Kinder wir sind. Schließlich beten wir im Geist und in der Wahrheit an, das heißt, durch Jesus Christus und mit Jesus Christus, denn er allein ist der wahre Anbeter im Geist und in der Wahrheit. Und schließlich unter dem Stichwort, das gleichsam ihre Identität bezeichnet, Lobpreis der Herrlichkeit Gottes. Sie schreibt an ihre Priorin in diesem wunderbaren Text, lass dich lieben. Wenige Tage vor ihrem Tod. Nun, wo ich scheide, vermache ich Ihnen diese Berufung, die die meine im Schoß der streitenden Kirche war und die ich fortan ohne Unterlass in der triumphierenden Kirche erfüllen werde. Lobpreis der Herrlichkeit der heiligsten Dreifaltigkeit. Epheser 1,12. Mutter, lassen Sie sich mehr lieben als diese. Auf diese Weise möchte Ihr Meister, dass Sie der Lobpreis der Herrlichkeit sind. Er erfreut sich daran, in ihnen durch seine Liebe und zu seinem Ruhm zu bauen. Und er allein will in ihnen wirken, selbst wenn sie nichts anderes dazu beigetragen haben, um diese Gnade zu erlangen, als das, was jedes Geschöpf tut, Werke der Sünde und des Elends. Er liebt sie so. Er liebt sie mehr als diese. Er wird alles in ihnen wirken und bis zum Ende gehen. Denn wenn er eine Seele so sehr liebt, in einer solchen Weise, mit unwandelbarer und schöpferischer Liebe, mit einer freien Liebe, die alles verwandelt, wie es ihm gefällt, oh, wie weit schreitet doch eine solche Seele voran.
Sie hören Radio Horeb heute im Großraum München noch auf der 92,4 MHz und die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. In der Spiritualitätssendung geht es heute um die Tagesheilige, um die selige Elisabeth von der heiligsten Dreifaltigkeit mit Pfarrer Johannes Mohr aus Trier. Wir haben eine Anruferin schon in der Leitung, das ist Frau Seifert aus München. Grüß Gott, Frau Seifert.
Ja, grüß Gott. Ja, mir fehlen eigentlich noch ein bisschen die Worte. Ich bin sehr, sehr beeindruckt. Ich bin evangelisch und höre aber gerne Radio Horeb, besonders die Spiritualitätssendung. Und ich bin sehr, sehr beeindruckt von dieser Frau und auch vom Vortrag von Pfarrer Mohr. Und ich möchte Ihnen herzlich danken. Das ist für Evangelische neu, über Heilige und Selige. Aber das sind doch besondere Lebensbilder und diese Art von Liebe und Erfüllung mit dem Heiligen Geist und der Liebe, das ist etwas ganz Wunderbares und hat mich eigentlich sehr, sehr beschenkt jetzt. Und dafür möchte ich Ihnen danken.
Schön, das freut mich.
Ja, danke schön.
Prima. Gut.
Alles dann. Liebe und Gute Ihnen und Gottes Segen weiter für Ihren Sender.
Danke, Ihnen auch.
Dankeschön.
Alles Gute.
Wiederhören. Auf Wiederhören.
Wir haben einen weiteren Hörer an der Leitung. Wenn Sie sich noch kurz vorstellen, wer Sie sind und von wo Sie anrufen. Grüß Gott.
Frau Kuhl, hier ist Brigitte Götzen, wieder auf Düsseldorf.
Ja,
grüß Gott. Herr Pfarrer Mohr, danke. Ich möchte mich da anschließen der anderen Hörerin. Das war so für mich auch sehr, sehr wichtig und schön und gehaltvoll, was Sie gesagt haben. Ich habe noch eine Frage zum Tod der Elisabeth von Dijon, zum Sterben bei der kleinen Therese oder bei der Therese von Lisieux, weiß man halt, dass sie so ein Credo lang, heißt es, auf eine Stelle gesehen hat und wohl irgendetwas erfahren hat. Sie hatte dann so noch gesagt, ich liebe dich, Jesus. Und was war bei Elisabeth von Dijon? War da auch eine besondere Gnade oder Erfahrung oder ist da nichts überliefert?
Ich habe in den Texten, die ich kenne, dazu nichts gefunden. Nur eben die letzten Worte, ich gehe zum Licht, zur Liebe, zum Leben. Was sie sonst etwa im letzten Augenblick gesehen hat, habe ich nirgendwo verzeichnet gefunden. Es war bei Therese von Lisieux ja so, dass da ihre leibliche Schwester, die auch Karmelitin war, und eine andere Schwester, die damals Priorin war, die Worte aufgezeichnet haben. Es wird bei Elisabeth ähnlich gewesen sein, denn die letzte Zeit ihres Lebens muss sehr qualvoll, leidvoll gewesen sein. Und da habe ich, wie gesagt, keine Aufzeichnungen gefunden.
Gut, ganz herzlichen Dank, Herr Pfarrer Mohr. Und mein Lieblingsfall ist übrigens auch eine französische. Es ist eben die, auch von Ihnen erwähnte, Jeanne d'Arc.
Ah ja, ich beschäftige mich gerade mit ihr. Das ist eine wunderbare Gestalt.
Okay. Danke.
Ja,
und ja, Gottes Segen und auch an alle Hörer. Na, wiederhören.
Tschüss. Danke, Frau. Alles Gute, Frau Götzen. Ein weiterer Anrufer. Grüß Gott. Hallo.
Grüß Gott. Servus Gott, ich bin die Frau Obst aus Christet. Ich habe mich auch sehr gefreut über diesen Vortrag, denn ich habe überraschenderweise vor ein paar Jahren aus dem Nachlass einer Ordensschwester ein Heft, ein Büchlein bekommen von der Elisabeth von die Show. Und habe da oft drin gelesen, habe jetzt schon längere Zeit nicht mehr, was mir in Erinnerung war. Vielleicht weiß das der Herr Pfarrer auch, dass sie gesagt hat, vor jedem kleinen Kind, das getauft ist, möchte man sich verbeugen, so viel Ehrfurcht hat man vor dieser Kinderseele, in der Gott wohnt. Und das habe ich bis heute nicht vergessen, das finde ich so schön.
Ja, ist ein schönes Wort, aber ich kann mich nicht erinnern, es gelesen zu haben, obwohl sie als ihre Briefe durchforst.
Ich glaube, das schreibt sie an eine Verwandte, die gerade ein oder eine Freundin, die gerade ein Kind bekommen hat. Und, und da spricht sie über die Taufe und gerade dieses Geheimnis an, wo es um die Einwohnung der heiligsten Dreifaltigkeit dann geht. Danke aber.
Ja, schön.
Danke Ihnen.
Bitte.
Wiederhören. Ja. Pfarrer Mohr, für den Karmel und insbesondere für die selige Elisabeth ist ja diese Einwohnung der heiligsten Dreifaltigkeit so das ganz Zentrale. Wie hat die selige Elisabeth das verstanden? Wie kann man sich das vorstellen? Für die Kirche ist das ja auch Lehre.
Ja, sie stützt sich auf die Lehre des Apostels Paulus. Und darum hat sie ja auch für die Ökumene eine so große Bedeutung. Sie schöpft ganz aus der Heiligen Schrift, die sie erstaunlich gut gekannt hat, vor allem die Paulusbriefe. Und dort findet sie im 1. Korintherbrief und dann vor allem auch im Römerbrief Kapitel 8, wie Paulus fast, könnte man sagen, nebenbei diese Wahrheit erwähnt, weil sie ihm nahezu selbstverständlich war. Sie gehörte zu seinem tiefsten Glaubensbestand. Und bei Paulus vor allem hat Elisabeth diese Weisheit geschöpft. Und dann hat sie das konkretisiert. Zum Beispiel an der schönen Stelle, die ich auch zitiert habe, wie sie ihrer Freundin de Sourdon, dieser Françoise, schreibt, die manchmal etwas überempfindlich war und zu Boden gedrückt, richten sie doch gleichsam in ihrer Seele eine kleine Zelle ein. Ein kleines Eckchen, in das sie sich zurückziehen können. Und dort sind sie nicht allein, sondern der dreifaltige Gott ist bei ihnen. Da können sie von allem, was sie bedrängt und bedrückt, ausruhen. Das ist so wie eine Zufluchtsstätte. Sie sagt, wie für Jesus ein Bethanien war, wo er zu den Geschwistern Martha und Maria und Lazarus ging. So können wir dorthin gehen, uns hinflüchten und dort ausruhen. Ich finde das vor allem für Menschen, die einsam sind, die viel Leid haben, die manchmal nicht wissen, wie sie mit sich und der Umwelt zurechtkommen können, finde ich eine wunderbare Hilfe. Man braucht nicht weit irgendwo hinzugehen. Viele Kirchen sind heute verschlossen, sondern ich brauche nur einzukehren bei mir selber, wo der dreifaltige Gott in mir wohnt, wie in einer Kapelle. Kann gleichsam eine Wallfahrt machen zu dem in mir wohnenden dreifaltigen Gott, der mich liebt. Denn das schreibt sie ja ihrer Priorin und Novizenmeisterin. Lass dich lieben. Wir meinen immer, ich muss Gott lieben. Nein, zuerst müssen wir uns lieben lassen. Erst dann können wir selber antworten in unserer Gegenliebe.
Ja, wir haben eine weitere Hörerin aus Kärnten, Frau Eder. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, Herr Pfarrer Mohr.
Grüß Gott, Frau
Kuhl. Auch sehr gefreut, über die selige Elisabeth von Dijon gesprochen haben, die auch schon viele Jahre mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und ich möchte Sie zunächst fragen, ob Ihr Heiligsprechungsprozess läuft. Das ist das Erste. Und das Zweite wollte ich sagen, sie hat ein wunderbares Gebet zur heiligen Dreifaltigkeit verfasst.
Ja.
Gleich einen Hymnus an den Vater, den Sohn und dem Heiligen Geist, falls Sie den verfügbar haben.
Wir wollten ihn am Schluss beten.
Ah, dann freut mich das, denn ich glaube, das würde allen Hörern eine große Freude bereiten. Dieser Hymnus begleitet mich schon immer.
Schön, danke.
Und vielen herzlichen Dank.
Ja.
Es würde mich interessieren, wirklich, ob die Heiligsprechung, ich glaube, sie wäre eine Patronin der Innerlichkeit, die wir so notwendig brauchen in unseren Tagen. Vielen Dank.
Ja,
danke
auch Ihnen. Wie weit der Heiligsprechungsprozess gediehen ist, kann ich nicht sagen. Die Bemühungen werden sicherlich ausgehen von dem Karmel, der heute nicht mehr in Dijon ist. Leider ist er völlig abgerissen und ist verlagert worden südlich von Dijon in die Berge, sehr schön gelegen, aber etwas abgelegen, in Flavignarot. Man muss von der Hauptstraße zwischen der Nationalstraße zwischen Dijon und Lyon abbiegen bei Marsanet-la-Côte und dann in die Berge hineinfahren. Man muss vielleicht mal fragen, es ist nicht sehr gut ausgeschildert, Flavignarot. Dort ist der Karmel gebaut und dort ist auch ein Gedenkzimmer an sie aufgebaut und dort wird dann sicherlich auch diesem Karmel der Heiligsprechungsprozess vorangetrieben. Aber wie es steht, wie gesagt, weiß ich nicht konkret.
Ja, herzlichen Dank, Pfarrer Mohr. Ich habe es schon angekündigt, wir wollten das Gebet zur heiligsten Dreifaltigkeit an den Schluss dieser Sendung setzen, wenn Sie das vorbeten möchten. Und dann würde ich Sie um den Segen noch bitten für alle Zuhörer, dass wir immer mehr in diese Spiritualität hineinkommen, die Gegenwart Gottes entdecken in uns und ja zusammen mit der Dreifaltigkeit auch leben.
Ja, vielen Dank. O mein Gott, Dreifaltiger, den ich anbete, hilf mir, mich ganz zu vergessen, damit ich in dir bin, regungslos und friedvoll, als ob meine Seele bereits in der Ewigkeit weilte. Nichts soll meinen Frieden stören, nichts mich von dir entfernen, o mein Unwandelbarer. Jede Minute soll mich mehr in die Tiefe deines Geheimnisses hineinführen. Schenke meiner Seele Frieden, mach aus ihr deinen Himmel, deine geliebte Wohnstatt und den Ort deiner Ruhe. Niemals will ich dich dort allein lassen, sondern selber ganz dort sein, ganz wach in meinem Glauben, ganz anbetend, ganz deinem schöpferischen Wirken hingegeben. O mein Christus, den ich liebe, aus Liebe gekreuzigt, ich möchte eine Braut deines Herzens sein. Ich möchte dich mit Ehre überhäufen, ich möchte dich lieben, bis ich daran sterbe. Aber ich fühle meine Ohnmacht und ich bitte dich, mich mit dir selbst zu bekleiden, meine Seele der deinen in all ihren Regungen ähnlich zu machen, mich einzutauchen, mich zu überfluten, dich an meine Stelle zu setzen, damit mein Leben nichts anderes sei als ein heller Widerschein deines Lebens. Komm in mich als der Anbetende, als Retter und Heiland. O ewiges Wort, Wort meines Gottes, ich will mein Leben lang dir zuhören. Ich will mich von dir unterweisen lassen, damit ich alles über dich erfahre. Und durch alle Nächte, durch die Leere, durch alle Ohnmachten hindurch will ich immer auf dich schauen und in deinem hellen Licht bleiben. O mein Gestirn, das ich liebe, nimm mich so gefangen, dass ich nicht mehr aus deinem Strahlenkranz weichen kann. O verzehrendes Feuer, Geist der Liebe, komm in mich, damit das Wort in meiner Seele Fleisch annehme, dass ich für es eine Weiterführung seiner Menschheit bin, indem es sein ganzes Mysterium erneuert. O du, mein Vater, neige dich zu deinem armen kleinen Geschöpf, birg es in deinem Schatten, sieh in ihm nichts als den vielgeliebten, an dem du dein ganzes Wohlgefallen hast. O mein dreifaltiger Gott, mein Alles, meine Seligkeit, unendliche Einsamkeit, unendliche Weite, in der ich mich verliere, ich gebe mich dir zum Opfer hin. Versenke dich in mir, damit ich mich in dich versenke, so dass ich dereinst den Abgrund deiner Größe in deinem Licht schauen darf. Amen.
Amen.
Und so bitten wir den dreifaltigen Gott, den Elisabeth uns so sehr ans Herz und ins Herz gelegt hat um seinen Segen. Und so segne sie alle und die Menschen, die ihnen am Herzen liegen. Der dreifaltige, barmherzige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pfarrer Mohr, und alles Gute nach Trier. Danke für diesen Vortrag.
Dankeschön auch.
Am Mikrofon war Marion Kuhl. Ich wünsche Ihnen einen schönen und gesegneten Tag.